Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Guten Tag.
Hallo.
Bei einer neuen Episode von Let's Talk About Spandex. Wir haben uns, um brandaktuell den Algorithmus zu jagen, nachdem wir das bei der Black Widow so ein bisschen verpasst haben, trotzdem noch eine hörenswerte Episode, direkt ins Wandsbecker Kino begeben. Eigentlich normalerweise eine
B. Wir wollten das doch gar nicht podcasten. Wir
Was?
Podcasten das doch nur. Du tust gerade so, als ob das so ein Grand Genius Idea von dir war, sich hier jetzt hinzusetzen. Aber wir hatten eine Date Night. Und wir wollten
ja
ein schönes Date haben und dann waren wir in unserem crazy Wandsbeck Cinemax-Kino.
Ja, wie gesagt, normalerweise im B-Kino.
Genau, was aber Recliner-Stühle hat mittlerweile.
Ich weiß nicht genau, was Recliner-Stühle bedeutet, aber...
Ja, Recliner sind so die, die man so nach hinten machen kann.
Das ist also...
Das, wo wir heute drauf saßen, das sind Recliner-Stühle.
Ja, die haben aufgerüstet. Die haben jetzt größere Sitze, glaube ich, und mit so kleinen Tischchen. Ich bin ja ein Riesenfan der kleinen Tischchen. Das ist übrigens der Kino-Innenausstattungs-Podcast.
Und die Recliner sind elektrisch und du kannst so nach hinten fahren und du fühlst dich einfach so bequem. Wirklich, das war krass. Das war wirklich cool.
Jetzt haben wir euch in unsere Welt mit hineingezogen. First Things First, das ist natürlich ein Comic-Adaptions-Podcast. Wir reden über alle möglichen Comic-Adaptionen. Wir gehören zu Filme zum Dessert. Also auf filmezumdessert.de kann man das ganze Archiv nochmal nachgucken und auch den großartigen Filme zum Dessert-Podcast. Ich würde mich freuen über eine iTunes-Bewertung oder ein Spotify-Follow oder ähnliches. Bei Filme zum Dessert darf man das auch machen. Außerdem kann man uns gerne schreiben, falls man noch eine unserer tollen... Falls man einen unserer tollen Let's Talk About Spandex / Filme zum Dessert Tässchen haben möchte.
Christian hat schon genug Fans.
Ja, dafür kriegen wir, aber wir möchten gerade mehr die Tässchen loswerden und
Achso, die Tässchen?
Ja.
Die sind echt toll, muss ich sagen.
Das ist ein Top-Tässchen. Welcher dieser Heißgetränke ist denn eigentlich meins?
Warte, ich habe dir das linke. Ich habe dir übrigens ein bisschen Zucker reingeschmuggelt.
Oh Gott. Live on air, jetzt hier mit Heißgetränken rumwerfen über die Technik. Also, falls wir gleich abbrechen und mein blechernes Klingen machen, weil die Metallarme sind hier nur so bedürftig rangeschraubt. Jetzt sind wir schon über 2 Minuten im Podcast, ohne ein bisschen über den Film geredet zu haben.
Aber ich wollte. Also folgendes.
Okay.
Wir kamen jetzt gerade rein. Und dann habe ich schon angefangen, mit Sebastian diesen Film auseinander zu friemeln. Und dann meinte ich zu Sebastian, habe ich ihn so angeguckt und meinte so, oh, das müssen wir eigentlich podcasten. Und dann guckte mich so an, so, ja, das können wir ja morgen machen. Und ich so, nee, jetzt, jetzt sofort.
Jetzt hast du nämlich noch eine Meinung
und morgen
nicht.
Und er ist ein Bier-Intus und ich bin eine kleine Popcorn- und eine Riesen-Nacho-Intus.
Ja, aber wenn ich mit Christian Filme gucke, ist es ja mal schön, wenn es bei einem Bier bleibt, bei den Müllfilmen, die wir da manchmal gucken. Also, ihr habt es dem Titel schon entnommen. Wir reden über The Suicide Squad.
Suicide Squad.
Nicht Suicide Squad 2. Darüber kann man mal reden. Ob das, also das war eine bewusste Entscheidung, quasi dann hier 2 ranzusetzen.
Wie hieß das jetzt?
The Suicide Squad. Nur das W. Das TH.
Das Ach so, das war gar nicht Suicide Squad 2. Ich dachte, wir haben Suicide Squad 2.
Nein, der Film ist nicht,
oh Gott,
wird nicht vermarktet.
Ich kann echt schlecht sagen, Suicide Squad 2. Vielleicht haben sie es deswegen.
Also der Film wird nicht vermarktet. Natürlich ist das eine Fortsetzung zum Suicide Squad Quad-Film von David Ayer. Oh Gott, jetzt wird es aber richtig wild. Wenn ihr unsere fundierte Meinung zum ersten Suicide Squad hören wollt, dann könnt ihr gerne in Episode Nummer 8 reinhören. Das nennt man Backlinking. Das machen wir jetzt hier auch.
Werbung zu machen, Mensch. Ey, ich will doch einfach nur über diesen verdammten Film reden.
Du übersteuerst vor allem schon wieder.
Das tue ich immer.
Wirklich, ein Organ, heftig.
Kann, nicht
kann man nicht gehen, kann man nicht mal
ich
drosseln.
Ich bin ein glücklicher Mensch. ja, aber das ist über den Film.
Genau, über The Suicide Squad von James Gunn. Mein Gott,
aber
von
ist
James
ein
Gunn.
Aber es ist jetzt der Suicide Squad. Ohne
Nein, das ist immer noch eine Fortsetzung von dem Suicide Squad von David Ayer. Aber die haben sich ja bewusst von Marketing gesagt, wir möchten den nicht so gerne zu Suicide Squad 2 vermarkten.
Also ist es vom gleichen Regisseur?
Nein. Das ist von dem Regisseur.
Ja, aber das ist doch nie und immer vom gleichen Regisseur.
Nein, das ist diesmal von dem Regisseur gemacht worden, der die Guardians in den Mainstream geschoben hat.
Ah, okay.
Von James Gunn. James Gunn hat seine Ursprünge eigentlich bei dem Indie-Studio Troma.
Was? Wer hat den ersten?
David Ayer.
David Ayer.
Ja.
Und was hat der noch gemacht?
Der hat unter anderem gemacht so ein ich glaube, so ein Panzerfilm mit Brad Pitt und noch so ein Cop-Movie mit John Leguizamo. So also der hat sehr, sehr männliche Männerfilme gemacht, so auf ja. B-Budget. Der war vergleichsweise düsterer. Ich überlege gerade, also auf jeden Fall jetzt James Gunn, kam eigentlich aus dem Indie-Troma-Studio-Universum, wurde dann von Marvel erst aufgekauft und hat von Marvel die fast unmögliche Aufgabe gekriegt, die Guardians of the Galaxy Mainstream-mäßig fähig zu machen. Das ist ihm ja schon sehr krass geglückt. Also jetzt sind für Guardians ja so mit, Leute denken, die werden...
Das ist das mit dem Raccoon, ne?
Genau, mit Rocket Raccoon und mit und Groot
dem,
und...
Mit dem Typen mit den blonden Haaren, der ganz witzig ist.
Genau.
Ich hab vergessen, wie er heißt.
Richtig, so wie man die Filme halt so beschreibt. Na, auf jeden Fall könnte man ja meinen, dass die Guardians immer in Marvel in der ersten Reihe gespielt hätten, waren sie gar nicht. Das ist jetzt James Gunn ein bisschen zu verdanken. Und dann hat sich halt die Konkurrenz nach so ein bisschen Tumult mit dem Studio, also DC, James Gunn geschnappt und James Gunn hat gesagt, gut, wenn ich was machen dürfte, dann würde ich gerne nochmal mich an dem Intellectual Property vom Suicide Squad versuchen. Mhm. Weil eigentlich war das schon so ein bisschen als Fehltritt abgeschrieben.
Ja, wobei, also... Dazu muss man ja auch sagen, es gab ja aber auch eine Fanbase von Suicide Squad. Das darf man ja nicht verneinen.
Ich glaube, das sind aber mehr so diese Verteidiger, die auch Ben Affleck Batman super finden. Ja, also die aus Prinzip also, die das alle, Lager halten,
ja,
so weißt
ja,
du?
Ja, dass die alle das nicht verstanden haben, ist eine andere Geschichte. Aber dass es eine kleine Fanbase ja. gab, ist halt, Suicide Squad war ja kein kompletter Budgetbomb. Also es ging halt.
Nein, aber ein kritischer, ziemlicher Zerriss und auch nicht, DC wollte ja dasselbe
Geld... Ich muss mal ganz kurz meine Hose ausziehen.
Okay, jetzt wird es aber privat auf den Hörfunkkanälen. Auf jeden Fall kannst du mir ja weiter zuhören. Oder das hört man übrigens auf dem Mikrofon, wie du die Hose ausgezogen
ja,
hast.
Ja, deswegen habe ich das auch angekündigt, damit man weiß, dass ich hier jetzt nichts Komisches mache.
Wie so ein Hörspiel.
Mache.
Naja, boah.
Ich bin halt zu Hause.
Also, DC wollte genau wie...
Hörspiel.
Mit dir zu reden, das ist manchmal echt kompliziert. DC wollte wie Marvel all the money verdienen. Es gibt nur all the money und das hat DC de facto nie geschafft und die haben sich deswegen auch die Dinger, auch wenn sie keine totalen Office-Bombs waren, wurde das auch nicht als Erfolg vermarktet. Also, dass es jetzt ein The Suicide Squad gibt, ist nicht der Mechanik, der Marktmechanik geschuldet, dass es unbedingt auf diesen Kracherfilm einen zweiten Teil geben muss, sondern dass James Gunn gesagt hat, ich habe da mal einen Pitch. So. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in den Film direkt, arbeiten uns da so ein bisschen ab. Und ich glaube, wir müssen auch ziemlich doll spoilern, um wirklich Stärken und Schwächen...
Ich dachte, wir reden einmal den Film durch, oder nicht? Oder macht man das nicht?
Okay, aber es kann sein, dass... Ja, doch, schon, aber es kann halt sein, dass jetzt auch schon, wenn wir versuchen, die Handlung kurz und knackig zusammenzufassen, dass da schon eventuell Spoiler... bei rumkommen. Also falls ihr ihn gucken wollt, Spoiler, 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 weil spätestens, wenn wir in Depth gehen, lässt sich gar nicht über die Stärken des Films reden, ohne auch wirklich in Details der Handlung einzudringen.
Ja, wir können ja erstmal ohne Spoiler anfangen.
Okay.
Und dann können wir ja irgendwann so einen Punkt machen, wo wir sagen, ab jetzt ist ganz viel Spoiler.
Okay.
Also reden wir doch erstmal darüber, wie wir den Film fanden. Weil das kann man dann, also ob das für uns aus unserer Sicht her...
Du willst das Fazit schon vorziehen?
Ja, ich möchte das Fazit vorziehen, weil ich habe das Gefühl, weil dann hört das vielleicht
das
jemand
Fazit
und denkt sich vielleicht so, ja, okay, ich gehe vielleicht doch ins Kino.
Okay.
Und guck mir den vielleicht doch an. Obwohl ich Suicide Squad schade fand. Und halt vielleicht ist The Suicide Squad dann eher was für mich. Also reden wir doch erstmal über das Fazit. Kurz.
Nein, jetzt machen wir das so, dass wir erstmal die Handlung so zusammenfassen, dass sie auf eine DVD-Schachtel passen würde. 3,5 Sätze oder so und dann können wir direkt ins Fazit gehen. Und dann können wir einsteigen, den Film zu sezieren. Deal?
Okay.
Okay.
Ich bin leicht beleidigt, aber auch einverstanden.
Okay. Ja. Also, es geht darum, Konzept Suicide Squad, das sind Häftlinge, Superschurken, die irgendwann mal einkassiert wurden, die eigentlich, weil sie Superschurken sind, lebenslänglich bekommen und immer den Deal eingehen können, einen Teil ihrer Haftstrafe abgeschrieben zu bekommen, wenn sie auf ja, halsbrecherische Himmelfahrtskommandos gehen. Und diesmal werden wieder ein bunter Haufen Superschurken eingepackt und die sollen diesmal ein ich weiß nicht, soll das an Kuba erinnern, jedenfalls an einen südamerikanischen Inselstaat eindringen, die gerade durch so politische Tumulte gehen und außerdem noch angeblich eine überirdische Geheimwaffe haben. Und die sollen das so verhindern, das Suicide Squad. Beziehungsweise sogar zwei Teams des Suicide Squads werden dahin geschickt. Und dann gibt es viele Irrungen und Wirrungen und diese Superschurken finden sich eigentlich in so einem, ja, in so einem Rebellions-Aufstandsgefecht, Krieg wieder. Und am Ende gibt es natürlich noch einen Big Baddie, der bekämpft werden muss. Und wie es dieses Konzept Suicide Squad so innehat, nicht alle Superschurken sind innerlich total missverstandene Heroes. So wegen hätten sie eine andere Chance gehabt, dann wären es Helden gewesen. Nein, da sind auch Arschlöcher und Arschlöchinnen dabei. Und auch nicht jeder dieser Schurken wird es lebendig von der Insel wieder schaffen.
Ja.
So viel einfach mal
Gerade
ganz
so.
rudimentär zur Handlung.
Darf ich jetzt mein Fazit sagen?
Ja, bitte.
Ich fand den Film gut.
Achso, da kommt, ich dachte, da kommt noch ein
Achso,
zweiter
da
Satz.
kann.
Ich fand den
Nein,
Film gut,
das
danke.
war mein
Was für
Fazit.
ein
Und das war der Podcast.
Film. Ja,
Falls
danke,
ihr
machen wir
Christian Grande zuhören wollt, dann geht einmal zu
auch. Filme
Filme
zu
zu
Dessert.
Dessert. Nein, also ich fand ihn gut. Ich fand diese. Es, der Film war sehr comichaft, was jetzt irgendwie bescheuert klingt, aber du weißt, was ich meine. Also er hatte wirklich so dieses leicht
Überdreht.
überzogene, überdrehte, alles wurde relativ groß erzählt, alle Figuren waren sehr so herausgestellt und halt so in ihrem Ding irgendwie so, ne? Und das, was halt auch auf jeden Fall, wenn man den jetzt vergleicht mit der anderen, dem anderen Versuch des Suicide Squad zu erzählen, dieser Film nimmt sich selber absolut nicht ernst. Also der hat schon so kleine Momente, wo er sagt so, ah, hier, so, ne, hier, das und das und das und das. Und die Person ist traurig und der Person ist traurig. Aber so rein von diesen Momenten, die jetzt spezifisch herausgepickt wurden, um da jetzt kurz eine traurige Story oder eine Background-Story oder sonst was zu erzählen, war eigentlich die Handlung, ohne sozusagen diese Rückgriffe, war sehr leicht gehalten. Sehr viele Witze, sehr viele, also es wurde nicht. Die Charaktere wurden auch nicht herausgestellt als diese übermenschlich coolen Wesen, die sonst was, sondern die waren halt auch fehlerhaft und manchmal ein bisschen dämlich. Und das haben sie auch selber so, wussten sie oder haben gemerkt, dass das so ist. Also er war auf jeden Fall von der Tonalität her sehr silly, sehr oft.
Auf jeden Fall. Also, der ist fast als, auch kann man als düstere Superheldenkomödie teilweise lesen, ohne dabei zynisch zu sein. Wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viel zynisches Superheldenmaterial.
Nee, gar nicht zynisch, ne.
Was James Gunn trotzdem immer kann, was ich dem wahnsinnig zuschreibe, ist, dass man. Sorry, ich habe kurz die Tasse
Ich
nachgemacht.
darf mich nicht mal mehr bewegen hier.
Ja, ich habe gesagt, nicht bewegen. Dass die Charaktere so fehlerhaft und nicht nur fehlerhaft von wegen, die sind quirky, sondern manche sind auch wirklich A-Holes, dass sie trotzdem sehr schnell eine eigene Charakterdynamik untereinander entwickeln und dadurch einem aber auch irgendwie ans Herz wachsen. Wir wachsen die nicht ans Herz, also im ersten Suicide Squad beispielsweise. Mir wachsen die Häftlinge da nicht ans Herz, dadurch, dass sie cool in Slow-Mo durch die City laufen und cool aussehen. Sondern eher, mir wachsen Leute ans Herz, dass sie stolpern, dass sie ungelenk sind, dass ihnen manchmal nicht der coole One-Liner einfällt. Und sowas. Ich finde das immer wahnsinnig beeindruckend. Das ist jetzt nicht wie in Guardians of the Galaxy, dass sie innerhalb von 2 Stunden zu einer großen Familie zusammenwachsen. Das würde ich nicht sagen, also zumindest nicht alle. Aber trotzdem hat das ist, glaube ich, auch eine schwierige Balance. Also zwischen dieser. Schon, also es gibt schon super coole Action-Szenen, die mich so an 80er-Jahre-Action erinnert hat. Dann total abgefahrene komödiantische Momente. Und trotzdem waren mir die Figuren teilweise aber auch nicht egal.
Also die Figuren an sich war mir jetzt auch nicht egal, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also dazu muss man auch sagen, wenn man den Film anfängt, zumindest bei mir, hat sich relativ schnell so eine leichte Anti-Haltung entwickelt.
Oh, also so, gehen wir jetzt schon in Spoiler-Territory?
Nein. So diesen Charakter werde ich nicht mögen, weil der Film will zu sehr, dass ich diesen Charakter mag. Aber am Ende mochte ich den Charakter oder halt die Charaktere, mehrere gab es, die ich in diese Kategorie packen würde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir jetzt irgendwie super wichtig waren. Also an sich war sozusagen alleine die Gruppe war einfach so als ob The Suicide Squad an sich schon so ein kollektives Individuum ist irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also das Überleben der Gruppe an sich selber, wer von den Charakteren da drin jetzt das schafft oder nicht, war mir eigentlich relativ. Es ging mir eher so um die Gruppe. Zumindest zwei oder drei Leute von denen halt irgendwie das schaffen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Als Individuelle waren die mir jetzt nicht wichtig, aber ich mochte die Gruppe gerne.
Mir waren schon Teile der Gruppe, auch sogar Teile, die unsympathisch gezeichnet wurden, denn doch, also zumindest als Charakter so klar und so deutlich, dass ich trotzdem care. Und das passiert gerade bei den DC-Filmen nicht immer, weil die DC-Charaktere manchmal mir zu allglatt oder arschcool sind. Gäbe es nicht so ein, zwei Sachen, wäre das auch wahrscheinlich mein Lieblings-DC-EU-Film. Um da mal kurz meine erstmal spoilerfreie Kritik abzuschließen. Geht gerne ins Kino. Ich glaube, den kann man nicht heimstreamen.
Ja, der ist auch super. Der ist wirklich sehr satisfying. Das ist ein wirklich sehr satisfying Film.
Unterstützt euer lokales Dorfkino, wenn es wieder geht.
Satisfying auf Deutsch.
Befriedigend.
Okay, ja, das. Nee. Das Wort gibt mir entweder Porno oder Schulweiß. Okay. Von daher, ja, satisfying.
Okay, jetzt gehen wir mal in die Spoiler-Ecke.
Spoiler-Ecke.
In 3, 2, 1.
Spoiler, wii, wii, wii.
Der Film macht gleich am Anfang so eine kleine Finte auf.
Wollten wir nicht einmal kurz die Handlung besprechen?
Haben wir doch gemacht.
Ach so, das war's jetzt schon. Ach so, okay, ich dachte, wir gehen noch ein bisschen tiefer.
Nein, natürlich können wir jetzt einzeln machen, aber deswegen, der Film geht, macht erstmal eine Finte auf. Eine Finte, die im Marketing auch nicht so richtig erzählt wird.
Ich habe keine Ahnung, was eine Finte ist.
Ein Täuschungsmanöver.
Ach so, Enttäuschung. Ja, genau. Aber da dachte ich mir schon fast, das ist Enttäuschung.
Das kann ja auch sein. Also wird so nicht im Marketing unbedingt erzählt, weil im Marketing werden natürlich auch all diese tollen Schauspieler, dieses Ensemble, auch erzählt, ne, mit Namen auf Postern, hast du nicht gesehen. Aber gleich die erste Gruppe an bunten Charakteren, die hier heimlich abgeseilt werden über Porto Maltese, diesen Inselstaat, laufen sofort in die Arme der bösen südamerikanischen Generäle.
Ich habe dazu noch eine Frage.
Ja.
Der blonde Typ, den ich jetzt einfach mal Erik nenne, weil ich nicht weiß, wie er heißt, und er mich irgendwie sieht er aus wie jemand, der Erik heißt.
Das ist Pete Davidson aus Saturday Night Live.
Okay, ist Pete Davidson, Erik.
Oder meinst du der Blonde mit dem Stab?
Der Blonde, der so rausläuft und sagt so,
nein, das
hey,
ist
Leute,
Pete Davidson von ja, Saturday Night Live, ist ein Comedian.
Ich habe das nicht so ganz. Also sollte das gehindert werden, dass der schon im Vorhinein die irgendwie kontaktiert hätte?
Genau,
oder
also
war
die,
er einfach nur
die laufen, er ist erstens sowieso ein Bösewicht, aber die laufen quasi auch in die Arme der Armee, weil die verraten wurden von einem ihrer Suicide Squad-Member, der vielleicht auf politisches Asyl oder sonst was gehofft hat. Klappt nicht.
Nö, er wird erschossen.
Also an sich das ganze Team.
Fast
das ganze Team wird erschossen und dann denkst du gleich mal so, okay, krass, Leute, die in Trailern groß angekündigt werden, auch ein Charakter, der noch im ersten Suicide Squad Film eine große Rolle gespielt hat, nämlich Captain Boomerang.
Boomerang.
Ja, Captain Boomerang, wo man denkt, okay, das ist auch ja ein großer Name und der hat ja schon eine Beziehung zu manchen Figuren, kann man ja fortsetzungsmäßig weitererzählen. Nee, auch der, ich glaube, der wird vom Hubschrauber erschlagen oder sowas. Und was natürlich auch James Gunn macht, ist zeigt, dass manche Superschurken auch echt blödsinnige Kräfte haben. Also es gibt einen, der kann sich quasi seine Gliedmaßen einzeln abwerfen und dann Leute bekämpfen.
Es war sehr witzig.
Es war schon sehr witzig, aber es ist natürlich gleichzeitig doof, wenn du trotzdem noch durch die Gliedmaßen Schmerzen empfindest, weil man kann auch in fliegende Arme reinschießen. Und genau so passiert
es
dann. Wirklich,
es war so witzig, weil als das kam, dachte ich mir schon so, was will er machen? Will er sie backpfeifen? So, was ist das Ziel davon? Und dann geht er da, also schweben die Hände dahin und backpfeifen tatsächlich so rum. Also das war wirklich eins meiner Top 10 Witze, die passiert sind. War sehr gut.
Also was macht James Gunn denn damit? James Gunn zeigt erstens auf, okay, bei diesem Suicide Squad Film wird das nicht nur so sein, weil ich finde das geschickt, was er macht. Erstens, man kann sich über blödsinnige Superkräfte gut lustig machen, also der hat diese Humorebene drin, aber gleichzeitig auch irgendwie was total Dramatisches, weil im letzten Suicide Squad Film war das ja, glaube ich, so, dass einer aus der Gruppe oder so gestorben ist. Ja. Das ist ein Film, der ist Suicide Squad so. Und jetzt macht der Regisseur gleich klar, alles klar, Gewehrkugeln bringen auch diese Meta-Humans, also diese Übermenschen, um.
Wie hieß der Blonde? Der mit den langen Haaren.
Es gab zwei Blonde mit den langen Haaren.
Es gab zwei Blonde
mit langen Haaren. Ja, es gab einen mit dem Speer und dann gab es den einen, der zurückrudern wollte.
Ja, der mit dem Ball.
Michael Rooker.
Ja, wie hieß sein Charakter? Ich frage ja nicht nach dem Schauspielernamen.
DC-Charaktere.
Weil Michael Rooker, weiß ich ja, der war ja, glaube ich, auch im Zombieland, oder nicht?
Nee, Michael Rooker war nicht in Zombieland.
Der sieht dem anderen so ähnlich.
Der sieht ein bisschen aus wie Woody Harrelson.
Ah, nicht Zombieland, hier, der war doch in Walking Dead.
In Walking Dead war er,
ja. Genau, sorry, ich habe Zombieland gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe an Walking Dead gedacht.
Passiert, ja. Auf jeden Fall, genau, und der auch, das sind keine heroischen Figuren, der will halt stiften gehen. Der sieht von wegen, wir haben da keine Schnitte, die Soldaten haben uns aufgelauert.
Aber ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, wie jetzt im Nachhinein, wo ich darüber nachdenke. Die Szene fängt ja an, so ein bisschen, er wird ja so ein bisschen als Protagonist rausgestellt und dann wirft er so einen Ball gegen so einen Vogel.
Mhm.
Aber irgendwie, er wirft ja kein einziges Mal danach nochmal einen Ball.
Der ist auch kein krasser Ballwerfer, das ist seine Superkraft.
Was ist seine Superkraft?
Das, darüber macht sich der Film ja auch lustig, später in einer späteren Szene, dass sie immer sagen, alles wird in seinen Händen zu einer Waffe. Und das erzählen sie bei so 3, 4 Charakteren. Was ja auch ein bisschen aufzeigen soll, von wegen, irgendwann gab es halt nur noch, gerade im Superhelden-Universum, nur noch so generische, die sind halt gute Mörder, die sind halt Supersoldaten, die sind, also er kann einfach nur, hat gute Reflexe und kann quasi wegscharfschützeln.
Ja.
So. Ist auch egal, auf jeden Fall, der möchte stiften gehen und wie es in Suicide Squad so ist, die haben Sender im Kopf und wenn sie abhauen, dann wird der gesprengt. Bums. Also auch aus den eigenen Reihen ist da durchaus Erfolgsdruck da. Währenddessen, und das ist schön, sieht man, dass er auf dem Nachbarstrand, ein bisschen weiter nördlich, was weiß ich, ein zweites Team angekommen ist und das will quasi jetzt, James Gunn erzählt uns, eigentlich folgen wir jetzt dem B-Team.
Und das ist aber, sie laufen ja aus Suicide Squad der Schrift raus, also theoretisch ist sozusagen dieses Suicide Squad als The Suicide Squad gemeint.
Ja, aber es ist ja, eigentlich sind die ja immer Task Force X, es gibt ja Suicide Squad nicht, die nennen sich ja immer selber nur Suicide Squad. Also jeder Mensch...
Wie heißen die nochmal?
Task Force X.
Oh, das ist ein langweiliger Name. Aber ja, okay.
So, und das Selbstmordkommando ist ja einfach immer nur so, nennen sich diese Schurken, die dann halt wirklich basierend auf John Ostranders Comics immer in Selbstmordkommandos geschickt werden. Also auch mit dem Kalkül, da kommen nicht alle raus.
Ja, das habe ich ja verstanden. Mhm. Also ich habe ja auch die beiden Filme geguckt, so ist nicht. Aber, okay, ich wollte einmal kurz über etwas reden.
Okay.
Über ein paar Problematiken, die mir aufgefallen sind, falls es okay ist. Weil sonst, ich hab mir jetzt so eine Liste im Kopf zusammengesetzt und ich weiß jetzt nicht, ob ich großartig über was anderes reden kann, bevor ich das nicht von meinem Herzen sozusagen
dann rede los, denn versuch den Hörer damit zu nehmen.
Also, die erste meiner Problematiken mit diesem Film sind manchmal so Logiklöcher, die passiert sind. Was mich an sich nicht so mega stören würde, aber dadurch, dass der Film sowieso schon so übertrieben ist, braucht man meines Erachtens nach halt so eine Basis, von der man nicht abweicht, damit der Rest, der riesige Sea-Star und etc. dass das alles für mich trotzdem noch einen Realismus hat, den ja Suicide Squad auch braucht, weil du sollst ja auch trotzdem immer mal ein bisschen erschrecken, wenn eins von deinen Charakteren da irgendwie hingemetzelt wird. So. Und das war zum Beispiel in dieser ersten Szene, wo jetzt The Suicide Squad diesen Mann, diesen einen Captain da, wie heißt der? Der da im Dschungel irgendwie erst gefangen
Joel
genommen.
Joel Kinnaman kommt zurück als Captain Rick Flag.
Genau, Rick Flag, also Flag, ist ja in so einem Camp und dann stürmen die da ja so rein und fangen an, Leute umzubringen und sind halt super laut. Aber trotzdem steht so das Team da rum und der eine badet weiter und der andere raucht so eine Zigarette und so. Und das war schon komisch. Das war schon eigenartig. Das war, also, es war nicht mal so, dass das so dermaßen übertrieben wurde, dass zum Beispiel die jetzt irgendwie reinkommen und sie schießen rum und dann ist der eine so, weißt du? Und dann tun sie so, als ob sie so versucht haben, das in Wahrheit leise zu machen. So ein bisschen so Mr. Bean-Move irgendwie in dem Sinne. Haben sie ja auch nicht gemacht, sondern da standen halt einfach die Leute rum und haben halt rumgeguckt und keine Ahnung was.
Ja, das ist natürlich, da geht der Gag irgendwie nicht auf, weil sie tatsächlich auf bunte Weise, und der Gag soll ja eigentlich sein, die arbeiten sich durch das Camp und hinterfragen auch gar nicht, wen sie da umbringen, und in Wirklichkeit haben sie in Klammern die Guten, nämlich die Guerillakämpfer auf der Insel, dezimiert. Aber gleichzeitig ist natürlich noch ein anderer Witz, dass jetzt alle so Ninja-Stealth-mäßig machen sollen, aber dafür benutzen sie viel zu kreative Tötungsmethoden und auch lange und genüsslich, also zünden da auch irgendwie Leute an und Stromschläge und hast du nicht gesehen, sprengen Munition.
Das ist super laut.
Ja, eben, also das, wie gesagt, der Gag geht
da nicht.
Die machen
so richtigen Rockers.
Und was ist das nächste Logikloch? Oder was ist
der
nächste,
das
Punkt
nächste
in
Logikloch
Agenda?
Ist noch einmal, das habe ich dir aber auch im Kino gesagt, wo die kleinen Sternchen angefangen haben, die Gesichter ganz, nachdem der Turm zusammengebrochen ist. Die Sternchen gehen ja auf diese Soldaten drauf und nehmen die ein und zombifizieren.
Das ist jetzt aber schon
diese.
Krass für jemand, der nicht den Film geguckt hat und so. Da kann jetzt dir nicht überhaupt nicht mehr folgen, was du erzählst.
Aber ich dachte, wir sind jetzt in der Spoiler-Thematik.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass das ist ja trotzdem, vielleicht hat ja jemand den Film nicht geguckt und.
Ach so, wir sollen. Ach so, okay. Also, es gibt einen Turm, da ist diese Geheimwaffe von Matteo, wie heißt die Insel? Kamena.
Santa Matese,
keine Ahnung. Matteo ist ja auch vollkommen egal. Santa Matese, da ist halt dieser riesige Turm und diese außerirdische Geheimwaffe ist halt so ein riesiger Seestern, anders kann man es nicht beschreiben, mit so einem riesigen Auge in der Mitte. Mhm. Und seine Fähigkeit ist, dass er sich sozusagen fast duplizieren kann, außer dass es halt viele kleine Versionen von ihm sind und die setzen sich halt bei lebendigen Wesen aufs Gesicht drauf. Und nehmen die ein und werden ein Teil von dem riesen Seestern. Also sozusagen wie, keine Ahnung, also fast wie so ein Klon, aber halt
eher so
ein großes Teil. Also es ist sozusagen ein gesamtes Wesen, obwohl es nicht zusammenhängend ist. Genau, und wir erfahren das Ganze schon relativ früh im Film, dass es das gibt und dass das sozusagen diese Kraft dieses Seesterns ist. Und vor allem, als unsere Protagonisten in dem Turm ankommen, gibt es halt drei Protagonisten, die durch so einen Gang durchlaufen und dann halt all die Menschen sehen, die von diesem Seestern zombifiziert wurden, an denen experimentiert wurde von den San Mateo-Leuten irgendwie, bla bla. Ist ja auch eigentlich egal. So. Das heißt, sie sehen es. Sie sehen, was dieser Seestern tun kann. Sie sehen auch den Seestern, der übrigens gigantisch ist. Da ist King Kong gefühlt nichts dagegen. Godzilla kann da auch einpacken. und genau, und dann bricht der Turm zusammen, bla bla bla. Unsere Helden schaffen es irgendwie unsere Halbhelden, unsere was auch immer, schaffen es nach draußen. Und dann kommt halt eine Szene, wo diese Seesterne sich auf Gesichter draufsetzen. Einer von diesen Helden hat dies aber schon gesehen. Sie war da, sie hat gesehen, was die machen können, aber spielt in dem Moment trotzdem so, dass sie überhaupt nicht versteht, was sie gerade abgeht und kann auch komplett nicht mit der Situation umgehen oder sagt auch, also die liegen halt erst alle so auf dem Boden, die Zombifizierten. Mhm. Und die stehen halt so auf und sind halt so, ja, okay. Und das Einzige, was sie gesagt hat, was sozusagen anders war als bei den anderen, ist, sie hat sich halt eine Maske aufgesetzt und hat gesagt so, oh, schützt eure Gesichter. Aber das hätte sie auch in den 3 Sekunden rausfinden können, wo sie da stand und die ganzen Gesichter gefressen werden. Also, weißt du, was ich meine? Also ja. Irgendwie dieser Wissensvorsprung, den sie hatte, wurde überhaupt nicht nochmal angesprochen. Und das war halt auch irgendwie so lückenhaft. Das hat mir nicht gut gefallen, weil ich dachte, dass jetzt sie sozusagen als die Wissende schon mal jetzt irgendwie was Besonderes machen kann, was ja auch ihren Charakter nochmal verstärkt hätte. Aber hat's halt nicht.
Ja. Ja, kann ich nicht zu. Sind Plotholes, die sind auch aufgefallen, auch noch ein paar andere. Ich weiß nicht, weil das vielleicht auch echt ein Witzfilm ist irgendwo, dass ich deswegen das so nicht so krass ins Gewicht fallen lassen habe, aber klar, es holt einen auf jeden Fall aus der Immersion raus.
Was ist ja, denn? Es ist halt einfach störend, weil ich glaube halt, dass der Film auch in gewissermaßen dadurch, dass er sehr, sehr schnell eine Basis gelegt hat von Regeln, die in dem Film halt einfach so sind. Erste Regel ist, es werden Hauptcharaktere sterben. So, das ist einfach so. Zweite Regel ist, sie sind zwar ziemlich stark, aber halt auch irgendwie nicht. Also sie werden halt, sie sind sehr, sehr starke, koordinierte Leute, aber haben halt, sind trotzdem normale Mortals und können halt sterben und das kann auch jederzeit passieren. Und dann hast du natürlich auch diese komische Regel von wegen, da ist ja immer ein Team dahinter, das irgendwie ja auch dazwischen funkt von, wie heißt sie denn jetzt? Wie heißt denn die Oberfrau?
Amanda Waller.
Genau, Amanda Waller. Das ist sozusagen alles ja passiert, weil Amanda Waller das irgendwie will und dass sie das ja eigentlich gar nicht aus eigener Hand machen. Einige von diesen Regeln durchbrechen sie gegen Ende des Films selber, was halt auch irgendwie cool ist. Aber dann ist es halt auch als bewusster Regelbruch oder bewusster Schritt irgendwie gemeint. Aber halt durch diese Logiklöcher, weiß ich nicht, das macht so die ganze Immersion kaputt in dem Film.
Ja. Next in your agenda.
No. Next in meine Agenda. Ich habe ein riesiges Problem mit diesen fast Attack on Titan-esken Flashback traurigen Stories, die so
aus. Macht das Attack und ich habe Attack on Titan nie gesehen. Machen die das viel?
Naja, die haben viele Flashbacks und die halt so sehr viel über die Charaktere irgendwie erzählen und so. Was halt auch, wie gesagt, also das ist ja auch okay, nur du bist halt so in diesem Film drin und guckst halt so diese Gruppe von sympathischen Leuten an, wie sie da irgendwie, keine Ahnung, Leuten das Gesicht wegschießen. Und dann kommt zum Beispiel eine Busszene, wo einer dann plötzlich aus dem absoluten gar nichts ihre gesamte Hintergrundgeschichte erzählt. Oder da ist ein Typ mit den Punkten und die laufen irgendwie durch den Dschungel durch und auf einmal fängt er an, von seiner Mutter zu erzählen und so. Und das ist immer, es war immer leicht off. Also es war immer zu lang und auch irgendwie aus dem Nichts und einfach nicht wirklich cool. Oder zum Beispiel auch von der Rattenfängerin. Sie erzählt ja eine Geschichte davon, dass ihr Vater irgendwie diese Rattenfangen oder Rattenkontrolliermaschine irgendwie gebaut hat, whatever. Und dann sehen wir ganz, ganz am Ende des Filmes so eine ganz kurze Szene, wo sie halt zusammen auf einem Turm sitzen und dann fragt sie so, warum Ratten? Und er sagt so, ja, weil wenn dieses Ungeziefer der Welt oder irgendwie sowas einen Sinn hat, dann tun wir das alle auch oder irgendwie sowas.
Aber das ist ja auch so
ein bisschen. Und dann, warte. Und dann kommt dieser verkackte Drohnenflug und dann, weißt du, und dann schwingt, und das ist mitten in einer anderen Szene. Es ist ein Flashback.
Ja, so ein Flashback.
Ist furchtbar.
Weiß ich nicht. Also da, ja, ich finde auch, das brauche ich persönlich nicht, dieses Moralin, aber es muss ja irgendwo noch eine Moral von der Geschichte geben. Ne? Und die Moral von der Geschichte gibt uns in dem Falle jetzt halt Taika Waititi als, was auch eine coole Nerd-Referenz ist, als Redcatcher 1. Seine Tochter nennen sie auch kurioserweise immer nur Redcatcher 2. Finde ich lustig. Klar, aber es ist natürlich von wegen, lass mich die Backstory erzählen. Das ist ein vergleichsweise ungelenker und plumper Trick, damit ich dir hoffentlich noch irgendwie wichtiger werde.
Aber das
Aber
hätte man
das.
doch eleganter machen können.
Ja, wie gesagt, deswegen sage ich, das ist ja
Ja,
plump so, aber
sehr plump.
dass irgendjemand am Ende mir trotzdem nochmal diese Metapher aufs Brot schmiert, von wegen, ja, wir sind die Ratten, wir sind Superschurken, aber wir haben jetzt auch irgendwie einen Sinn und haben mal was Gutes gemacht. Das ist hingegen wieder irgendwie okay. Und die Psychose des Polka Dot Mans, was du noch angesprochen hast, der einen riesigen Hass auf seine Mutter hat, das wird ja zum Beispiel gar nicht als krasser Flashback, sondern eher als Gag aufgebaut. Jetzt kann man sagen, so, okay, warum fängt er jetzt auf einmal an, vor diesen Fremden von seiner Mutter zu reden? Aber ich dachte, ja, das ist ja halt einfach eine Punchline.
Ja, aber ich fand halt, das ist aber auch etwas, was mich an dem Film allgemein so ein bisschen gestört hat. Manchmal war das Pacing so ein bisschen off. Also manchmal haben sich Dinge viel zu schnell bewegt oder viel zu langsam. Also zum Beispiel die erste Szene, wo unser, der sehr gut schießen kann.
Können alle sehr gut schießen. Darüber machen sie doch lustig, dass alle Scharfschützen
Na, du
sind.
weißt doch, wen ich meine, der Hauptcharakter sozusagen.
Dieser Bloodsport-Typ.
Ja.
Sport.
Ja,
Idris Elba.
der mit dem, der mit, ja genau, Idris Elba. Da ist auch die erste Szene, wo er sich mit Wallace irgendwie unterhält und sie droht ihm halt irgendwie.
Waller, meinst du?
Waller. Und diese Szene ist so komisch und so disconnected geschnitten, das fand ich wirklich anstrengend zu gucken. Diese ganz, ganz erste Szene, wo sie irgendwie in dieser, weil die Kamera an sich ist ständig in Bewegung, das Gespräch ist jedoch nicht wirklich in Bewegung und manchmal hätte man das Gefühl, so die müsste die Kamera jetzt nicht länger irgendwie auf das Gesicht drauf gehen oder müsste sie oder müsste der Schnitt nicht ein bisschen langsamer sein oder an einigen Punkten etwas schneller. Also es ist so dieses komische Pacing, was ich irgendwie ein bisschen funny fand, weil Suicide Squad hatte ja auch ein riesen Pacing-Problem. Und irgendwie ein paar Szenen von The Suicide Squad hatten auch ein relativ großes Pacing-Problem.
Aber ein anderes.
Ja,
Also
ein anderes, ja.
in dem ersten Film war das ja einfach so, dass das ja auf Style geschnitten wurde und es teilweise gar nicht gepasst hat. So, das ist ja die große Story, dass da eine Postproduktionsbude, die normalerweise Trailer und sowas schneidet, den Hauptcut zu verantworten hatte und nicht mehr irgendwie der Regisseur mit seinem Cutter. Die haben ihm quasi das Heft aus der Hand genommen und deswegen haben die auch so viel auf Takt geschnitten, so viel auf Beats geschnitten, so viel auch auf bekannte Musikstücke geschnitten. Das hat dann alles irgendwie nicht funktioniert, weil das halt nur sehr auf Style getrimmt war. Das ist übrigens auch ein sehr stylischer Film, finde ich, der aber trotzdem noch genug Zeit zum Atmen lässt und dann funktionieren die Stilideen. Denn James Gunn ist schon fast noch losgelöster, als er bei den Guardians ist und kann wirklich fast schon wie aus Troma-Zeiten ganz wilde Fantasien ausleben. Also geht von Cartoon-Elementen, die dann manchmal aus Leuten heraus spritzen, bis hin zu wilden wilden Transitions, die wie Kapiteleinleitungen funktionieren
Oh, die waren
könnten.
richtig gut. Die fand ich
Und
echt gut.
immer sehr, sehr kreative Ideen und nicht immer dasselbe, nicht und auch einfach nicht nur einfach blöd irgendwo ein Font in den Himmel gesetzt, von Kapitel 3, jetzt geht es richtig los, sondern tatsächlich irgendwie immer auch versucht, organisch in den Flow einzubauen und manche Kampfszenen halt sehr hyperstilisieren und manche dann doch dann sehr räudig wie ein 80er-Jahre-Action-Movie ja, zu inszenieren. Also James Gunn ist da schon ein kleiner Kreativling, der durfte da viel.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, das war wirklich ein Film, der meines Erachtens nach rein von dem Aktaufbau und allgemein und halt auch mit diesen Comic-Elementen und mit allem drum und dran so angenehm anzugucken war. Auch das Ende, ich fand das Ende super. Ich fand alles, also ich fand den gesamten Aufbau super. Ich fand auch die Länge super. Es war keine Sekunde langweilig. Mir war nie langweilig. Kein einziges Mal habe ich mir gedacht, so, oh, ich hoffe, dass der Film vorbei ist. Sondern ich hatte sogar Momente, wo ich dachte, so, oh, könnte der Film bitte noch ein bisschen länger gehen, so. Und ich muss auch sagen, dass diese Comic-Elemente und diese Transitions und so, haben dem Ganzen auch so einen Touch von so einer archaischen Heldenreise gegeben, was halt den ganzen Film auch nochmal auf einer, obwohl er so überdreht war und halt groß und riesig erzählt, halt auch sehr verständlich gemacht hat und nicht nur das, sondern auch sehr
Aber das
geerdet
verstehe ich
hat.
nicht ganz. Du sagst, die überdrehten Elemente machen den überdrehten Film geerdet?
Ja, also weil dadurch, dass sozusagen es in bestimmten Segmenten unterteilt war, also jetzt ist der Segment, wo sie Harley retten gehen oder jetzt ist der Segment, wo sie das und das und das machen, war es fast, als ob man so eine Bilderbuchgeschichte irgendwie
Was ja ein
mitbekommt.
Comic ist.
Ja, aber.
Nee, ich versuch das nur mit dem Geerdet zu verstehen. Das ist ja das Einzige. Also es wird dadurch geerdet, weil es dann anders zu verdauen ist.
Ja, weil
Ah.
man weiß, worauf man sich einstellt. Es ist wie sozusagen, dass vorne auf dem Buch draufsteht, Teil 2, wir gehen jetzt Harley retten oder so. Und dann weiß man genau, worauf man sich einstellen muss. Und irgendwie erdet das den Film, weil du halt, du weißt immer, was gleich kommt, zu einer gewissen Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Und der Film ist ja auf gar keinen Fall komplett linear. Also
Nein.
erst denkt man ja, als sie da so runter, also zuallererst einmal, der Film fängt ja gefühlt auch drei oder viermal an. Also er hat ja immer wieder Anläufe und bricht dann ja ab oder geht woanders hin oder kümmert sich um was komplett anderes danach. So, und diese vielen Anfänge machen es jetzt dann natürlich auch so ein bisschen so von wegen so, oh, wo fängt die Geschichte? Ist das jetzt unsere Hauptgruppe? Ist das es nicht? Was ist jetzt das Hauptziel überhaupt? Also was machen wir hier? So. Und die lineare Geschichte wäre ja, Team A geht zu Turm und macht Turm kaputt. Was ja das Ziel war. So, aber das passiert ja nicht so. Jetzt retten sie den, dann gehen sie irgendwie dahin, dann sehen wir irgendwie eine Liebesgeschichte von Harley eben schnell. Dann ne, gehen sie in eine Bar und dann hängen sie in einer Bar ab und etc. etc. Und dadurch, dass dieser Film so unlinear ist, für mich als jetzt so Standardguckerin, die jetzt keine Erfahrung mit Comics hat und halt auch nicht Comicfilme oft guckt oder halt auch Marvel oder DC halt nicht häufig guckt, wäre es für mich, glaube ich, um einiges schwieriger gewesen, in meinem Kopf diese Geschichte ordnen zu können, ohne dass es so bilderbuchmäßig unterteilt wird in so Häppchen, die ich verstehen kann. Und deswegen fand ich das sehr geerdet. Also es hat den Film in seiner Art und Weise geerdet. Natürlich hat es ihn noch comichafter gemacht, aber das hat es für mich halt verständlicher gemacht. Falls du
Okay.
verstehst, was ich
Ja,
meine.
ich versuche es immer noch, aber ja, bei den Transitions verstehe ich das so beim Kark, aber zum Beispiel, wenn es auf einmal, ja, wie gesagt, diese Cartoon-Sachen, die da aus Harley herausspringen und so, das und noch ein paar andere Sachen. Die ziehen das ja fast ins Hyperreale, ins Surreale.
Also ja, aber das Ding, das passt für mich ja auch noch mit da rein, weil das ja auch so ein Bilderbuchaspekt hatte. Also
Auf jeden.
dadurch, dass man alles nach oben hebt, alles auf eine andere Ebene hebt, änderst du ja für den Zuschauer die Ebene der Realität. Und desto höher du es nach oben hebst, desto mehr kann ein Zuschauer sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, die man normalerweise sofort auf dem Bullshit-Radar aufzeigen würde.
Aber das würde dann für mich bedeuten, dass der ganze Film auf diesem Pace funktioniert. Und das tut er ja nicht, weil dann gibt es noch Sachen wie eine ganz schnöde Passkontrollenübergabe, wo die sich so durchschleichen müssen. So, also so Spionage, Dschungel, Kriegsfilm-Elemente. So, und die sind ganz ehrlich erzählt. So, ich will nur sagen, von wegen, manchmal darf man einfach frei drehen. Und auch diese Harley-Gewaltfantasien, die kommen ja nicht wieder oder so, dass die Welt immer so sieht, sondern einfach, das ist einfach mal eine Spielerei. Die wird da mal reingeworfen, weil wir hatten da wahrscheinlich gerade Lust drauf, was weiß ich. Und dann geht's irgendwie wieder was anderes weiter. So. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass durch Kapitelhaftigkeiten da eine ganz klare Strukturhilfe gegeben wird. Und du auch okay bist, wenn es denn nicht nochmal wiederkommt. Weil das war ja auch in dem Kapitel zuvor, die wilde Reise durch den Präsidentenpalast, was weiß ich. Hast du noch was in deiner inneren Agenda? Okay, dann kommen wir mal zu Big Harley. Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie, ist wieder so eine der Hauptstars in dem Film, würde ich sagen. Und vielleicht mein persönlich größtes Problem an dem Film, also nicht Margot Robbie an sich und auch nicht Harley Quinn an sich, aber vielleicht diese Symbiose, die sie so eingenommen hat. Margot Robbie als Megastar und Harley Quinn als auch im Mainstream super beliebte, krasse Figur, kriegt einen eigenen B-Plot, kriegt den Spoiler, 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 auch einen großen Teil des End-Todes-Punches und ist vergleichsweise von all diesen im Suicide Squad noch die unberührbarste. Und ich finde ihren B-Plot halt, also die bändelt mit einem dieser Generäle irgendwie an. Und das fand ich vergleichsweise so, das hätte man von mir aus auch rausschneiden können.
Ich habe ja jetzt davor schon gesagt, was ich davon halte.
Ja.
Und es klingt halt super fies, finde ich einfach. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal wiederholen will, aber ich tue es jetzt
Also
einfach
hast du das
trotzdem.
off-Mic gesagt, was du davon
Ja,
hältst.
genau, off Mic. Ich mag Margot Robbie sehr, sehr gerne, muss man dazu wissen. Ich habe sie zum ersten Mal in The Wolf of Wall Street gesehen und danach in ein paar von ihren biografisch, autobiografisch. Nee, autobiografisch ist ja ihre Biografie.
Ja, die hat auch bei
Biografisch.
so Biopics
Ja,
mitgespielt.
Biopics. Film gesehen. Und ich finde sie als Schauspielerin fantastisch. Ich gucke sie sehr gerne an. Sie hat ein sehr großes, expressives Gesicht. Und ich. Ne? Wirklich, ich mag sie unheimlich gerne. Jetzt kommt dieses komische Aber. Aber. Ich finde, sie ist nicht so witzig. Sie ist keine überdrehte, comicliche Komiker-Schauspielerin, sondern sie ist in den anderen Filmen, sie kann sehr gut so dramatische Sachen, ne? Also man assozi bei ihr ist es auch so, sie hat so, das habe ich ja auch vorher zu dir gemeint, off Mike, sie hat so diesen Main-Character-Aspekt an sich. Also sie ist so jemand, mit dem man den man gerne als Hauptcharakter sieht, weil sie auch sehr lieb aussieht, aber gleichzeitig auch sexy und in einer gewissen Art und Weise auch nahbar, aber auch unnahbar. Also sie ist so ein sehr guter Main Character irgendwie. Und für mich war Harley Quinn, und ich weiß jetzt nicht sonderlich viel über sie, aber irgendwie immer so ein Side Character mit so einem leichten Kopfschaden. So. Und ich glaube, sie ist als Schauspielerin einfach nicht witzig genug, um die Lines, die ja wirklich, also ich finde, Harley Quinn hat in diesem Film ein paar der Lines bekommen, wo ich echt dachte, so, wie genau könnte man das jetzt spielen, dass das nicht komplett flach fällt? Also auch so dieser erste Satz, mit dem sie reinkommt, oh, ich war nochmal groß, sorry, dass ich zu spät bin. Und dann dachte ich mir so, aber es gibt eigentlich auch Schauspieler, die diesen Satz nehmen würden und den in einer Art und Weise spielen würden, dass man einfach schmunzeln müsste, weil es halt so überdreht ist oder halt so groß oder so, was auch immer. Und ich glaube, sie vom Charakter her in diesem gesamten Film ist sie die realistischste Figur, finde ich. Also sie ist noch so die Person, die man, wenn man sie jetzt auf der Straße sehen würde, würde man jetzt nicht sagen, so, oh, sie ist, ne, mega abgedreht oder sonst irgendetwas. Und aber gleichzeitig kriegt sie halt diese Lines, die super schwierig und super Comedy beladen sind. Also irgendwie hat es nicht gepasst. Und dann kriegt sie halt auch diese Sideplot irgendwie, die ich an sich ganz witzig fand, aber sie war halt einfach nicht mehr so ganz witzig, weil sie einfach nicht so sonderlich gut gespielt war. Also ich mag Margot Robbie unheimlich gerne, aber ich glaube, ich mag sie als Harley Quinn. Ich habe aber Birds of Prey noch nicht geguckt, muss ich dazu sagen.
Also sie kriegt ja diesen B-Plot mit einem der Generäle, die da den Putsch veranstaltet haben. Und das ist ganz klar, also der möchte auch irgendwie aus so einer Lust und Laune heraus sie heiraten, weil die so begehrenswert ist. Und Harley geht erstmal diesen Flirt mit diesem Despoten ein. Was schon ein bisschen, da dachte ich, okay, wenn sie das jetzt so durchziehen, dann finde ich das vielleicht sogar ganz gut. Aber dann emanzipiert sich Harley Quinn. Was in Ordnung ist, also Spoiler, 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 der erste Bösewicht des Films wird dann schon, glaube ich, in der Mitte des Films von Harley weggeschossen, weil sie erkennt, der ist ein Psychopath Und mit Psychopathen hatte ich ja echt schon jetzt genug. Und das ist ja das Symbolism dieser ganzen.
Hier ist ein Wink.
Ist ein Wink, genau. Ist der Wink von wegen, hey, sie hat sich jetzt erfolgreich auch vom Joker und alle Frauen sollten sich jetzt auch erfolgreich von ihren herrischen Männern befreien. Und Harley als postmoderne, sehr feministisch gelesene Figur. Uff. Jetzt begebe ich mich natürlich argumentativ auf dünnes Eis. Nee, begebe ich nicht. Ich kann ja einfach sagen, von wegen, es braucht nicht in jedem Film, wo Harley drin vorkommt, einmal diesen Moment, wo sie sich von einem Mann loseist, um nochmal zu verdeutlichen, so nicht.
Ja, aber
Sie
ich
muss
finde.
sich nicht in jedem Film von ihrem Joker-Trauma gewaltsam. Das tut sie in Birds of Prey auch und im Suicide Squad ja sowieso, wo der Joker ja sogar noch wirklich vorkommt. Und das brauche ich nicht. Dafür ist mir der Film dann. Also, es ist kostbare Runtime. Ich weiß nicht, warum wir das. Also, wo war der Kniff? Das ist das Einzige, wo sogar wirklich klassisch Sachen erzählt wurde. Irgendwie.
Naja, so ich fand eigentlich schon, dass es so zwei Sachen mit reingebracht hat, die ich ganz wichtig fand. Also erstens einmal reingebracht hat für Leute, die jetzt nicht unbedingt, und das muss man dazu sagen, du liest halt auch Comics und guckst halt die meisten Filme, die jetzt irgendwie DC oder Marvel rausbringen, ne? Das heißt, zuallererst einmal charakterisiert es auch die Figur von Harley sehr, sehr gut, nochmal. Und zeigt auch nochmal auf, wie fern die Gruppe eigentlich von dem Gedankengang ist, der in diesem Film primär von Wallace verfolgt wird. Was ja auch mega da reinspielt zu dem Endplot. Also es wird aufgeworfen, oh, du bist so anti-amerikanisch, du bist so anti-amerikanisch bla bla
Ah,
bla.
das ist ja nur ein Verführungsding, weil er Harley Quinn so geil findet.
Ja, aber ich als Zuschauer bekomme ja auch mit. Ah, also normalerweise ist Harley anti-amerikanisch.
Aber ist sie
So.
ja nicht.
Ja, aber ist sie ja doch.
Nein, ist sie nicht. Das ist ja von ihm einfach nur so ein Spruch, um sie zu ver quasi zu verführen, um ihr Honey und im Mund. Harley Quinn wird ja geholt, weil die so sexy ist. Harley Quinn ist ja auch als Figur gezeichnet, ja nicht super krass anti-amerikanisch. Die ist halt verrückt. So verrückt sein kann sehr, sehr wohl sehr gut amerikanisch sein. So sieht es ja nicht von wegen, ich möchte, dass der Staat untergeht oder ich bin besonders kommunistisch oder sonst
Nein,
was.
aber es fängt doch ein Thread an, der dann am Ende des Filmes nochmal deutlicher gemacht wird. Also das fängt ja die Idee an, oh, irgendwas anti-amerikanisch. So, du bist halt irgendwie dagegen. Und gegen Ende des Filmes verhalten sie sich tatsächlich gegen Amerika. Also das wird sozusagen nochmal aufgezeigt. So. Und das andere Ding, was es ja auch nochmal gemacht hat, und das fand ich an sich eigentlich auch ganz gut, war nochmal diese Geschichte nochmal aus den Bahnen zu werfen. Also zu sagen, oh, hier ist der Bösewicht, und dann halt das nochmal sozusagen zu entgleisen, weil an sich der einzige Plotpunkt des Filmes war ja am Ende das mit der CD-Kassette, bla bla bla. Das war es ja eigentlich. Mehr gab es da
Eine
jetzt nicht in.
CD-Kassette und mal Leute, sonst sind sie wieder raus. Es gibt Festplattenaufnahmen, wie auch die amerikanische Regierung ein bisschen an diesem Projekt Starro, dieser Sternfisch, mit teilgenommen hat. Und das sind Beweismittel.
Ja, genau. Und das war ja so ziemlich der einzige Plotpoint, den es gab. Und das hat aber trotzdem noch mal so einen kleinen Hiccup in der Geschichte gemacht, was ich halt als Zuschauerin ganz angenehm fand. Also es hat auch noch mal sozusagen ein Bösewicht rausgezogen und einen neuen Bösewicht etabliert. Guck mal, der war böse, aber der jetzt kommt, der ist erst richtig böse.
Ja, vielleicht ist es gleichzeitig noch ein zusätzliches Problem, dass ich die Bösewichter in den ganzen Film nicht wahnsinnig gut finde. Also da wird
Nee,
ein
das fand ich auch kacke, aber das ist ja
General durch
wenigstens
den
etwas.
anderen ausgetauscht so und sind nicht charismatisch oder böse genug so
Aber
und
die kommen halt auch kaum vor.
stimmt schon, die sind auch nur da, um dann dieses
Die
Kanonenfutter
werden ja nur
teilweise zu liefern.
getötet und das war's.
Aber nee, also ich finde das, diese ganze Harley-Nummer, ich finde das halt auch nicht spannend genug. Und Margot Robbie ist natürlich auch ein großer Star, ist bei Weitem aber auch nicht der einzig große Star. Das Ensemble ist ja ziemlich hoch besetzt so. Also mit John Cena und Idris Elba, die ja auch auf ihre eigene Art Star-Power haben.
Oh ja, es war John Cena.
Ja.
Ich dachte die ganze Zeit schon so, ich kenne dieses Gesicht irgendwoher. Aber ja, das ist doch Wrestler John Cena.
Genau, und die ziehen schon auch ihre eigenen Franchises sozusagen mit sich. Aber die waren für mich sterblicher als Margot Robbie, als Harley Quinn. Also irgendwie ist sie die Einzige in diesem Film, die immer, wo von Anfang an für mich klar ist, okay, die ist unsterblich und dann muss es mindestens eine Girl-Power-Szene geben. Und dann kriegt sie noch einen coolen Moment, weil es vielleicht im Vertrag steht, dass sie den coolen Moment kriegen soll. Oder das gehört ins Poster oder auf den Trailer oder hast nicht gesehen.
Ja.
Und dieses Kalkül macht den Film für mich ein Stück weit schwächer, vor allem, weil ich sehe den Hiccup auf jeden Fall. Aber der war jetzt nicht so entscheidend, von wegen, oh, der stellt jetzt den ganzen Film auf den Kopf. So.
Nee, aber kurz hat man gedacht, so, oh, wird Harley jetzt auf deren Seite gezogen?
Sehen das wir, meine ich, aber das meine ich gar nicht. Ne? Fände ich sogar cooler, wäre sie jetzt gemeint, okay, weißt du was, ich wollte immer schon mal einen eigenen Inselstaat haben. Das wäre sogar irgendwie sogar Harley Quinn gewesen, von wegen.
Ja, aber das ist ja das, was, das ist halt sozusagen der Ausgang, der im Kopf erstmal projiziert wurde und dann innerhalb von 0,5 Sekunden
ja
revidiert wurde.
Genau, und dann einfach nur für den Moment von wegen, nein, ich hatte schon mal einen psychopathischen Boyfriend, was ja wirklich dann Deep Cut ist, wenn du sagst, wir sollen nicht nur für die Comic-Nerds denken, aber es ist ja trotzdem ein Deep Cut, dass dann jemand zumindest weiß, ach, das ist ja Joker. Und das ist halt und diesen Emanzipationsmoment, ja, den gab es auch schon.
Das funktioniert halt auch, ohne dass man weiß, dass es den Joker
nein,
gab,
ja,
ne?
Weiß ich, aber man muss trotzdem einmal sagen, Strong Woman hebt sich auf gegen Abusive Boyfriend. Ist doch egal, wer der Abusive Boyfriend ist, der ist ja nur ein Platzhalter, so. Also, ne, ich glaube, wir sind uns beide fast einig, dass es sogar fast ein bisschen witzig wäre, wenn die über große Teile des Films die Despotin gewesen über den Inselstaat, bis sie vielleicht doch herausfindet, ach, dieser Starfish ist doch nicht so cool. Was weiß ich, dieses ist für mich ein klarer Schwachpunkt des Films. So, und ich weiß nicht, wem ich das genau anhängen soll. Den Producern, die meinen, wir müssen Star Power Margot Robbie ausspielen. Margot Robbie selber, die finde ich auch irgendwie keine ihrer Pointen setzt. Jetzt müsste ich gucken, ob das wahnsinnig schlechte oder gute Pointen waren.
Dazu muss man aber auch sagen, nur mal kurz nochmal, also wir haben den Film auf Deutsch geguckt. Ich will es nur noch mal kurz gesagt haben. Weil da natürlich solche Witze wie, wenn sie gefoltert wird und sie sagt, haha, 69, und sie sagt 69, da musste ich auch erstmal kurz nachdenken. Warte mal.
Aber 69, also der sexuelle Witz funktioniert ja im Deutschen auch.
Ja, aber halt irgendwie auch nicht so ganz. Also, im Deutschen hört man jetzt nicht so oft jemanden, der sagt so, wir 69ern oder so, sondern man hört dann eher schon so, oh, let's do 69, you know? Also das ist, im Englischen finde ich das, ach, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass man das genauso häufig wird wie im Englischen. Das ist einfach nicht wahr.
Okay.
Man sagt ja auch im Deutschen auch nicht so oft 420. 420. Man sagt ja nicht 420. Und dann sind alle so, oh, sondern, also es ist auch eher so ein Internet-Englisch-Witz. Also genauso wie 69 ein Internet-Englisch-Witz ist.
Ja, aber der ist nicht so farfetched. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Er kommt vom Sprachgebrauch und so. Ja, wir haben ihn auf Deutsch geguckt, das ist wichtig. Ich erinnere mich nur, dass auch Harley Quinn, auch in den anderen Harley Quinn-Filmen, oder Margot Robbie mit ihrer Energie.
Nee, weiß, sie ist nicht ganz richtig, das stimmt. Sie ist einfach, sie hat nicht dieses, sie irgendwie gefühlt, sie nimmt es nicht ernst genug. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, wenn sie so richtig drin wäre, so als Harley, und sie würde so alles super ernst nehmen, dann hätte das ja auch schon so einen kleinen Knacks irgendwie an sich, gerade wenn du in so einem Comicfilm bist, wo irgendwie sonst was. Aber sie ist immer so, sie schwebt immer so ein Stücken über der Handlung. Sie ist immer in ihren Pointen, in allem, sie ist immer so 5 Zentimeter drüber. Also so nicht drüber in dem Sinne von übertrieben oder so, sondern halt drüber in dem Sinne von, irgendwie belangt sie das nicht.
Ja.
Es geht sie irgendwie nichts an. Es ist ganz komisch.
Genau, aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, die vage Vermutung, dass Harley Quinn als Property inzwischen echt fast schon so groß ist wie Batman. Harley Quinn ist auf Batwäsche und sowas drauf.
Ja, ich mag Harley Quinn auch sehr gerne. Und
Siehst du?
sie ist, glaube ich, auch der erste Charakter, von dem ich jemals irgendwas gehört habe.
Ja, und dieses mega abgekulte tut ein Film, wo ja alle disposable sein sollen, also alle sind vergänglich, na, jeden kann es hops nehmen. Weiß nicht, ob es der Sache gut, also genug Harley-Bashing, muss ja nicht immer in jedem Podcast 20 Minuten auf Harley einprügeln. Insgesamt ist diese.
Aber kann ich kurz so ein Girly-Ding sagen? Ich
Okay.
finde ihr neues Outfit richtig cool.
Okay.
Also das rote Kleid und dann so diese zwei nassen so tief, also sehr, sehr langen rotblauen Zöpfe, die halt irgendwie aber schon nass und irgendwie eklig aussehen. Love it.
Okay, also aus der Style-Ecke approved.
Ja, hat mir wirklich gut gefallen.
Gut. Ja, auf jeden Fall. Auch ein schönes Kostümdesign. Insgesamt ist in diesem, ich will mal jetzt Scheinwerfer mal ein bisschen weg von Frau Robbie, weil gerade das ja auch ein Kritikpunkt war von mir. Zum restlichen Squad, und davon rede ich jetzt einfach mal von dem B-Squad, dem wir eigentlich durch den Löwenteil der Handlung folgen. Besser als die Mischung aus dem ersten Film, glaube ich. Will Smith haben sie so ein bisschen ersetzt durch einen anderen Scharfschützen. Idris Elba spielt jetzt eine Comicfigur, die auch ein Scharfschütze ist, die im Comic gar nicht nur dafür bekannt ist, dass sie halt auch ein Scharfschütze ist, aber das ist okay, das greifen die humoristisch auf, dass scheinbar jeder in diesem Film ein Scharfschütze ist und dadurch kann man dann auch Will Smiths Abwesenheit verknuseln. Die Figuren hatten aber durchaus auch, glaube ich, jetzt hätten wir den anderen vielleicht sehen sollen, eine schönere Chemie und ein schöneres Miteinander. Ich gucke fragend drüber. Deine Meinung zu Bande? Jetzt reden wir von dieser B-Bande, der wir durch den
Also,
Film
eine
folgen.
Sache, die mich gestört hat, ich nenne ihn jetzt einfach Toilettenkopf.
Peacemaker.
Ja,
John
Toilettenkopf.
Cena.
John, ja, also Toilettenkopf. Es gibt einen Witz in dem Film, dass sein Helm aussieht wie eine Klobrille, deswegen nenne ich ihn Toilettenkopf. Zumindest, er wurde von Anfang an als eins der so unsympathischeren Charaktere etabliert und auch direkt vor der Szene, wo er sozusagen was Böses tut, ist er fies zu dem Pet gefühlt. Also das ist ja dieser große Hai. Und er ist halt fies zu dem, also der Hai, der bastelt halt. Dazu muss man sagen, der Hai ist so ein bisschen so ein fleischfressender, missverstandener Riese, der halt wirklich seine Hauptcharakteristik ist, er ist irgendwie ein bisschen so wie so ein dummes Kind. Aber er war auch eins der Charaktere, wo ich erst dachte, so, den werde ich nicht mögen. So, der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Aber so während dem Film so schon irgendwie cute. So, er will nur Freunde haben, irgendwie, keine Ahnung. Und ich wusste, dass der Film wollte, dass ich ihn mag, aber der Film hat es geschafft. Ich mochte ihn am Ende tatsächlich sehr, sehr gerne, tatsächlich. Zumindest, und dann ist halt Toilettenkopfbrille vor der Szene, wo er sich sozusagen gegen die Gruppe wendet. Fies zu ihm. Auch so überheblich fies zu ihm. Wo ich schon so dachte, so, ha, filmisches Erzählungsding, wir müssen diesen Charakter für uns noch mal ein bisschen kackiger machen. Ansonsten können wir als Zuschauer nicht annehmen, wenn er sich auf einmal umdreht und unseren armen Leuten ins Gesicht schießt. So.
Ja.
Und das fand ich, er hat mich die ganze Zeit schon gestört in dieser Gruppendynamik. Und ich hätte ehrlich gesagt diese Wendung hätte ich interessanter gefunden und die hätte ein bisschen harter gehittet irgendwie, wenn sie nicht schon von Anfang an irgendwie ihn als unsympathischsten Charakter irgendwie rausgestellt hätten, der zudem auch noch die wenigste Hintergrundgeschichte kriegt und uns als Zuschauern aus dieser Gruppe her wirklich irgendwie scheißegal ist.
Stimmt, gebe ich dir. Also, dass der Charakter, auf den du Geld wetten würdest, wenn man sagt, wer ist denn jetzt der Verräter, der Maulwurf in der Gruppe, dass er das dann auch auf jeden Fall ist, stimmt. Das ist, finde ich, auch wahr. Und auch, du hast recht mit den Spuren. Wobei ich es ganz gut finde, jetzt nicht nur auf Peacemaker abgesehen, sondern auch auf andere Figuren abgesehen, dass das halt auch Superschurken sind, ne? Also, ne, was machen Superschurke aus? Superschurken sind auch manchmal egoistisch, asozial. Jetzt geht es ja nicht nur um ihn, sondern so an sich. Also ich fände es komischer, wenn jede Figur andauernd eigentlich ein missverstandener Held wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe
Das fände ich
total, was du meinst, aber
lahm.
ganz am Anfang der langhaarige Blonde, dessen Kopf explodiert, der ist ja auch eher böse und ist ja auch eher grummelig und sonst was. Und trotzdem war er nicht direkt unsympathisch. Er war ein interessanter Charakter, in dem man kurz eingeführt wurde, der auch eigentlich nur nicht mal wirklich geholfen hat, sondern halt dieses Frettchen nur aus dem Wasser gezogen hat, weil er halt musste so.
Ja, ja.
Da hat man direkt gemerkt, so eigentlich voll der unsympathische Typ. Aber trotzdem war er noch interessant. Also man konnte sich vorstellen, den weiterhin durch den Film begleiten zu wollen und zu müssen irgendwie. War halt... Und Toilettenkopfbrille war halt einfach nur Kaka. Also der war ja nicht mal interessant Kaka. Weißt du, was ich meine?
Yes. Ich find's gut, dass du Kaka denn das
ist. Ja, aber es ist ja... Also er war halt von... ich hab mich sehr auf dieses Toiletten-Dinge versteift bei ihm. Aber der... Er sah nicht nur aus wie eine Klobrille, er war auch irgendwie eine Klobrille. Uninteressant und ein Mittel zum Zweck.
Stimmt. Also das ist jetzt nicht so von wegen, dass man sich da an die Stirn gefasst hat, hat gemeint von wegen, oh nein, wie konntest du deine besten Freunde verraten? Oh. Da gab es schon auf jeden Fall bessere und tiefere Plot-Twists. Wusstest du eigentlich, dass Starro der Destroyer oder Starro der Eroberer viel eher einer der ersten Justice League Feinde war in den Comics?
Ich meine, ach nee, das darf ich gar nicht sagen.
Was?
Ich wollte gerade die Parallele ziehen, die ich auch im Kino schon gezogen hatte, aber ich weiß, dann spoiler ich ja eine ganz andere Serie.
Ach so, nein.
Ja, das lasse ich mal ganz schnell sein.
Also dafür kriegt auf jeden Fall James Gunn auf jeden Fall nochmal Nerd-Credits, dass er eine urobskure Figur herausgeholt hat. Aus den Comics, eine vergessene Figur fast, und die dort in diesem Suicide Squad-Film einsetzt. Und designmäßig und von der Bedrohung, also du hast ja schon diese zombifizierte Wanzendrohnenarmee angesprochen. Das bedeutet natürlich auch für die Suicide Squad, dass sie dann auch gutes Kanonenfutter wieder kriegen, weil eine Armee von...
Wobei die fast niemanden von denen umgebracht
Eben.
Haben.
Eben, und das ist das Interessante, weil es gab schon im ersten Film, da gab es ja die Enchantress, die irgendwie Leute in irgendwelche baumähnlichen, Baumstaub, Steinähnlichen, ich weiß nicht mal mehr was, so egal waren die, hat sie halt auch in ihre eigene Armee Fußvolk verwandelt. Da wurden auch quasi Leute zombifiziert und da konnte sich das Suicide Squad gut durcharbeiten. Und hier haben wir einen Superschurken, der das eigentlich kann von seiner Superkraft her. Aber der Filmmacher entschließt sich, dass er das eigentlich uninteressant findet, so eine namenlose und gesichtslose Armee wegzumetzeln.
Wobei ich mir die sehr, sehr gut übrigens, falls sie jemals ein The Suicide Squad Videospiel machen sollten, kann ich mir gut vorstellen. Das als Videospiel wäre doch mega cool.
Ja, stimmt. Als Videospielgegner wären aber auch die aus dem ersten Film nicht schlecht gewesen. Das Stadtkapitel mit komischen Staubzombie-Monstern. Die haben auch nicht geblutet, die sind, glaube ich, zu Staub zerfallen oder sowas.
Ja, das was ich auch an, ehrlich gesagt, an diesen kleinen, ich nenne sie jetzt Sternchensoldaten, nicht ganz so verstanden habe, war, unser Superheld-Pünktchen, der brennt ja dem Riesen-Starfisch irgendwann sein Bein ab. Pünktchen hat übrigens so eine Fähigkeit, hat so eine interdimensionale Fähigkeit.
Polka Dot Man, das ist ein Figur, ein ursprünglich, glaube ich, Batman-Villain gewesen, der muss halt seine Aufladen sind so Energiebälle, Energiedots in allen möglichen Regenbogenfarben aus einer Zeit, die lustigen 70er, als die ganzen Comic-Autoren alle auch fleißig LSD genommen haben, dann kommt man halt auf solche Ideen. Jemand muss Farbe immer loswerden, sonst überhitzt er. Genau, und der kriegt seinen großen heroischen, Spoiler, auch Abgang, in den er einfach mal alles rauslässt, was er hat und diesem Wesen auch nachweislich wehtut.
Ja, sein Beinchen abbrennt. Und in dem Moment heben alle Sternchensoldaten ihr Bein und sind so, aua, mein Bein.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, am Anfang wird ja auch etabliert, also nicht am Anfang, also irgendwann gegen Ende des Films wird ja auch etabliert, dass der Riesenstern spürt, wenn die Soldatensternchen foltern. Und ich dachte irgendwie, als sie das da eingeführt haben, so, oh, das wird jetzt die Art und Weise sein, wie sie diesen Stern richtig wehtun können. Mhm. Die fangen jetzt an, irgendwelche Kleinsoldaten sozusagen irgendwie an spezifische Stellen zu schießen oder halt die abzusäbeln, mhm. weswegen die ja auch mega viel Kanonenfutter gehabt hätten, um diesen Riesenstern jetzt irgendwie zur Strecke zu legen. Aber im Endeffekt war das irgendwie einfach nur so da.
Ja. So. Das war nun einmal ein cooler Einfall, dass so eine ganze Straße voller Wesen das eine Bein hebt.
Sagt, aua, mein Bein.
Ja.
Aber dann fand ich halt auch so das gesamte am Anfang, dann war das scheinbar auch nur so eine Hintergrundgeschichte. Übrigens, dieser Stern wurde gefoltert, weil der spürt halt, was seine kleinen Sternsoldaten irgendwie spüren. Wo ich mir aber dann auch in dem Moment so ein bisschen dachte, so, also du kannst so Körper einnehmen, aber du kannst deine Sterne nicht wieder wegmachen?
Ja, die Mechanik ist da nicht ganz geklärt auf jeden Fall.
Also es war halt, also ich fand ihn als, also, da so muss ich sagen, ich fand den Turm als Areal super cool. Es hat mir gefallen.
Den Turm meinst du, da gibt es ein uraltes Militär, ich muss ja immer an die Leute denken.
Ja, sorry.
Das ist ein uraltes Militärgebäude, mitten in der Stadt, und das ist auch so ein Ding, das ist auch symbolisch, so, die müssen sich so darauf zubewegen.
Genau.
Und darunter ist dann so richtig wie in so einem, ja, wie in alten Science-Fiction-Horror-Schinken, im Keller ist dann das große Experimentier-Labor mit unmenschlichen Verstümmelungen an überirdischen Wesen.
Ja, genau. Und halt dieser riesige Stern.
Und der Stern noch, ja.
Riesige Stern. Ich kann das nur noch mal unterstreichen, wie gigantisch dieser Stern ist.
Ja.
Aber ich fand das als Areal wirklich ziemlich cool. Ich habe mir halt auch immer gedacht, so als sie dann so sich langsam darauf zubewegt haben, es hatte echt was so, wirklich was Endboss-mäßiges.
Mhm.
Und das hat den ganzen Film so satisfying so abgeschlossen.
Mhm.
So, sie haben wirklich fast wie in so einem Videospiel einen 3-Etappen-Tod gehabt. Der erste Typ wurde von Harley weggeschossen.
Mhm.
Der zweite Typ wurde dann von einem Stern, glaube ich, eingenommen und wurde so weggefressen. Und dann der dritte war halt dieser Riesenstern. Das heißt, es war wirklich so, als ob man sich so hochkämpft. Die ersten zwei Minion-Bosse.
Ja, die
und
Progression,
danach
ne? Also die Progression vom Dschungellevel, dann
Ins Stadtlevel,
dann in den Präsidentenpalast, vom Präsidentenpalast in den Militärlabor, vom Militärlabor in den geheimen Keller. Und am Ende gibt es halt wirklich einen Endboss, wo du...
Du hast so das ganze Areal.
Da hast
so
du gelaufen.
Sankt Matteo, oder wie auch immer das heißt.
Ja, das auf jeden Fall fand ich auch lustig, wie die sich von immer mehr guerillamäßigeren Sachen halt immer abgefahrener wurden. So stetig wurde das größer. Was kann ich denn noch erzählen, wo vielleicht, das ist das Ding, wenn man spontan sich unterhält, dann muss man so in alle Richtungen immer springen. David Desmalchen, ganz interessanter Schauspieler, der vollkommen in diesen Nerd-Kosmos eindringt, spielt halt den Polka-Dot-Man. Sylvester Stallone spricht im Original King Shark. Es weiß ich leider nicht, wie die Dame heißt, die Redcatcher 2 spielt. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen vom Film aufgebaut werden, die Sympathico-Figur von allen. Und, oh, ich merke schon, du stößt auf. Und dann haben wir noch Idris Elba als Will Smith-Ersatz. So doof sich das anhört, aber es fühlt sich so ein bisschen an. Irgendwas mit Sport im Namen auf jeden Fall. Wenn du schon aufkeust, irgendeinen schlauen Satz außer zu Kloman zu diesem Team-Up.
Ja, also ich mochte ja die Rattenfängerin als Charakter ganz gerne, weil sie hat dem Ganzen so einen, das klingt jetzt komisch, aber so einen Disney-Aspekt gegeben.
Ja, aber das fühle ich, ne? Weise, die irgendwie auch vielleicht am ehesten noch nicht super Schurke ist, sondern einfach ein Dieb, so Aladdin-mäßig.
Und irgendwie so, und sie war auch die Einzige, glaube ich, die so in dieser ganzen Situation drin war, obwohl sie es gar nicht so richtig verdient hat.
Mhm.
Also sie war gar nicht so wirklich super schurkig oder so. Das einzige Problem ist natürlich, der Film hämmert dir das halt schon hart in die Fresse, ne?
Ja, die Agenda fährt der Film.
Also aber so richtig mehrmals, Und es ist halt, ich hätte es viel lieber gehabt, dass da nicht so drauf rumgehackt wird, gefühlt. Aber naja, ist halt so, kann ich jetzt auch nicht sonderlich viel zu sagen. Ich fand's halt nervig. Aber sie als Charakter mochte ich gerne.
Mhm.
Ich mochte auch, wobei ich natürlich da auch schon wieder Logikloch, aber da auch schon wieder so, sie hat diese komische Superkraft mit den Ratten. Sie benutzt sie die gesamte Zeit lang nicht und erst gegen Ende schwingt sie so ihr Zauberstab. Wo ich mir so dachte, so, why? Warum erst nicht? Also warum hast du es nicht vorher gemacht?
Ja, aber, because hey, movie says so.
Ja, movie says so und ich, wie gesagt, ich werde mich da jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber beschweren, weil ist okay. Aber hämmert mir nicht ihre verdammte Backstory so ins Gesicht, bitte. Mann. Und, genau, und wie fandest du Sharky Boy?
Ja, wie gesagt, ich gebe da, ich glaube, James Gunn den allerhöchsten Credit, dass er es hinkriegt, immer viele Leute zu irgendwas, zu einer Einheit zu formen. Deswegen fand ich ihn als Figur innerhalb dieses Ensembles gut. So. Aber an sich auch nicht meine Lieblingsfigur, bei weitem nicht. Vielleicht sogar meine Unlieblingsfigur von.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Was haben es Comics mit großen Typen, die dumm sind?
Kurioserweise ist ja King Shark in den Comics gar nicht dumm.
Er ist nicht dumm?
Nein. Warum King ist Shark er in diesem ist Film dumm? Im Comic nicht, ist kein Mastermind-Superschurke, aber der ist capable, das ist eine Nachgeburt einer uralten Meeresgottheit und ist ein Aquaman-Feind, wen überrascht, wenn du ein riesiger Hai bist.
Was?
Und
ich glaub, der riesige Hai ist ein Aquaman?
Und der hat auch, glaube ich, manchmal mit Flash zu tun, wenn ich jetzt mich nicht komplett irre. Aber da ist er nicht komplett blöde, aber sehr, sehr kannibalistisch. Und vielleicht war das jetzt von den Filmteam so, ich sage ja auch immer, ich glaube immer, dass da sehr viel Kalkül hinter ist, so, ne? Dass Producer gesagt haben, ey, wenn wir sowas ähnliches wie Groot machen, so ein bisschen stumpfen, kindlichen, aber dann ist das Düstere, dass halt ein Kannibale ist, ist halt quasi ein kindlicher Kannibale oder ein kindlicher Menschenfresser
ist
viel eher.
Aber ja,
ist er nicht, nein, Kannibale. Ist kein Menschenfresser,
ist ich muss halt wieder korrigieren. Gott-Ding.
Muss mich korrigieren, aber trotzdem, der ist kindlich und unschuldig, aber gleichzeitig will er andauernd Menschen verputzen. Ha, das ist der Gag.
Außer sie sind seine Freunde.
Und dann kann allen Leuten das Herz aufgehen, dann kann man sich mit Binden an diese Knopfaugen, dann kann man da Spielzeug von verkaufen. Und ich würde sagen, da ist ganz klares Kalkül hinter. Also, dass der fürs Marketing eingesetzt
wurde. Okay, aber war nicht Hulk auch ein bisschen doof? Und dann gibt es doch auch diesen anderen Bösewichten, diesen Sandbösewicht, der ist doch auch groß und riesig und ist auch irgendwie doof. Also ist es immer Comics, warum wird in Comics, also ist das irgendwie ein Kommentar zu Buff Boys?
Nein, ich glaube, das ist einfach, dass du, also Comic-Helden oder Comic-Figuren, die aufeinander stoßen, das ist ja ein bisschen wie Schere, Stein, Papier spielen. Weißt du, du brauchst immer eine offene Flanke, wie man den besiegen kann, wie man den auskontern kann. Deswegen sage ich Schere, Stein, Papier. So. Und Hulk wäre Hulk, und später wurde ja Hulk auch intelligent, aber in der Anfangszeit der Comics hättest du jetzt Hulk gehabt, der auch noch intelligent ist und reflektieren kann, dann hättest du eigentlich keinen mehr den Hulk gegenübersetzen können. Oder wenn Killer Croc beispielsweise ein bisschen dumm ist, dann kann Batman immer ausnutzen, dass Killer Croc ihm eigentlich in allen überlegen ist, aber halt ein bisschen dumm. So, das ist dann halt deren Achillessehne oder Achillesferse.
Aber warum sind die alle groß?
Na, weil ansonsten ist es von wegen, sonst ist der ja nicht bedrohlich. Also, die Genies, gerade am Anfang der Comic-Zeit, die Genies waren, oder die bösen Genies waren oft fragil. Lex Luthor ist ein normaler Mensch. Dr. Hugo Strange war, glaube ich, in Anfangszeiten seiner Comics so ganz klein und gedrungen. Wer ist noch so ein Genie, wo ich auch denke, Velida, das ist ein Erzfeind von Hulk, der hat so ein riesen Gehirn, so einen richtigen Schwammkopf, sieht aber aus von der Körperstruktur wie mein Bruder, also eigentlich wie ein Streichholz. So, den konnte man in zwei Teilen. Nein, mein Bruder ist aber nur ein sehr großer, sehr großer, sehr schlanker Mensch. Ich meine nur, das hat sich dann immer irgendwo ausgeglichen.
Und du glaubst nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass die Boys, die Comics früher gezeichnet haben, alles dünne Schlankies waren, die sich selbst als sehr intelligent wahrgenommen haben und die Buff Boys, die sie in der
Nein,
Schule
weil
gemobbt haben, die als die Dummies dargestellt
Nee,
werden.
glaube ich nicht, weil sonst würde es ja auch nicht in die andere Richtung schlagen können, dass die super schurkischen Masterminds dann auch alle quasi umgepustet werden konnten.
Ja, okay.
Also, ne, es ging immer in irgendeine Richtung sehr, sehr stark. Das hat sich dann später ja auch ausgeglichen. Wie gesagt, es gab ja auch noch einen Professor Hulk, haben sie den genannt. Und im Batman-Universum war es zum Beispiel das allererste Mal der Bane, der sowohl riesengroß, aber auch ein taktisches Mastermind hatte. Der hatte quasi gar keine offene Schwachstelle mehr, außer dass dann herauskam, dass er drogensüchtig ist nach dem Venomgift.
Wer war jetzt Flag? Wer ist das?
Flag ist ja der im ersten Film schon der Regierung unterstehende Soldat.
Okay, und warum hatten alle so viel Respekt vor dem?
Weil der ein krasser Soldat ist. Also genau wie
Weil
alle
die,
anderen
achso,
Figuren.
wie, genau wie, ah,
Das
okay,
Ding
jetzt
ist,
verstehe ich, es war wieder ein Spaß
ich glaube,
sozusagen.
der Film macht sich echt drüber lustig, dass von Javelin, der so ein Speer hat, aber ist auch so, er kann alles zu einer Waffe machen. Zu Michael Rookers Charakter wird auch so gesagt, er ist ein Killer, der kann alles zu einer Waffe machen. Dann gibt es ihn sogar der Pete Davidson Charakter als Backshot, hat es nicht gesehen. Er ist der killigste Killer, kann alles zu einer Waffe machen. Und dieser Soldat ist natürlich auch ein. Wobei ich auch denke.
Halt so irgendwie aus dem Nichts gefühlt.
Nee, aber der ist respektierbar, der kann es so und er hat es nicht gesehen. Ich glaube, da ist eine ausgelassene Chance, weil außer King Shark und der Figur, die alle Gliedmaßen lösen kann, hat James Gunn in seiner Zusammensetzung vom Suicide Squad noch nicht ganz in der super obskuren Kiste gegraben.
Er hatte
Da waren
noch das
noch.
Frettchen.
Das Frettchen stimmt. Das Frettchen habe ich vergessen. Ich hatte nur das gedacht, ich habe zwischendurch gedacht, so, okay, das sind aber auch sehr viele Männer in Rüstung.
Ja,
Ne?
was ja auch irgendwie, aber auch sein Chat Witz war, oder nicht? Das meinst du doch.
Ja, genau, das meine ich auch als Kommentar. Ich dachte einfach so, ah, vielleicht hätte noch ein King Shark mehr oder einfach zu zeigen, ey, guck mal, das DC-Universum hat so schräge
So wie
Charaktere.
der eine, der kotzt.
Genau, so eine Klotz.
Wie heißt er?
Mehr Polka-Dot-Mans, bitte. Bitte mehr
Wie hieß
Polka-Dot-Man.
nochmal dieser eine, der kotzt und irgendwie da rumätzt?
Das ist in Deadpool, meinst du, der Typ?
Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Du hast mir mal von dem erzählt, aber ist ja auch egal.
Ja,
Ja.
ist ja wurscht. Also, an sich, wenn ich das ganze DCEU, James Gunn, du hast es wieder geschafft. Du hast noch, glaube ich, hast noch keinen Flop in meiner Warte, außer eine Sache, die du produziert hast. Guckt ihn euch unbedingt an. Macht das mal bitte. Es ist ein sehr
Okay.
reicher Film. So, also, wie gesagt, hätten wir uns besser strukturiert, hätten wir noch, glaube ich, viel, viel länger reden können, obwohl wir jetzt schon fast 1,5 Stunden voll machen.
Das reicht doch auch mal. Aber es
Irgendwas
ist
am
jetzt schon
Ende.
3 Uhr morgens oder so.
Ja. Das ist jetzt mal ganz frische Impression aus dem Film. Ich will hier nur mal in dieser ganzen DCEU-Richtung verpflanzen oder in dieser Ahnengalerie. Und ich glaube, tatsächlich wird das so. Oh, der war ein bisschen über 2 Stunden, glaube ich, lang. Ist ein langer Film. Ich würde ihn, glaube ich, so in die Richtung Wonder Woman hinschieben. Und auf jeden Fall, vielleicht meint. Vielleicht, nein, von wegen Popularität. Also, wenn Wonder Woman sozusagen mein Lieblings-DC-Film ist.
Ist Wonder Woman dein Lieblings-DC-Film?
Von dem DCEU, ja.
Okay, ich habe keine Ahnung.
Eben. Also von denen, die jetzt.
Ich mochte Wonder Woman gar nicht.
Den ersten und den zweiten.
Ich habe den zweiten gar nicht
Ach
gesehen.
so. Ja gut, so hat ja jeder sein Geschmäckle. Ich denke aber nur, dass der da in die Richtung. Also
Aber
schon.
vielleicht ist es auch mein privates Ding mit Wonder Woman.
Oder so. Du bist einfach ein derber Frauenhasser.
Nein, nein,
Mann, das war ja ein
weil ich da
Witz.
auch in der Werbung war.
Nein, du warst in der Captain Marvel-Werbung.
Also Captain Marvel ist was anderes als Wonder
Ja.
Woman. Oh mein Gott, okay, ja, ich bin voll verirrt. Nee, warte mal. Wonder Woman ist, doch, ich habe beide gesehen.
Gal Gadot ist Wonder Woman.
Ja, genau. Nee, warte, ich habe den zweiten doch nicht gesehen. Das ist doch der in der jetzigen Zeit.
In den
Ja.
80ern.
Okay, gut, dann habe ich scheinbar gar nichts gesehen.
Okay.
Okay, ich nehme alles zurück.
Okay.
Wir reden über. Bitte rede weiter.
Okay, alles klar, ist ja schon spät. Vollkommen, sogar im Universum verirrt. Ich glaube einfach von dieser Welle, als DC jetzt versucht hat, auch ein Universum zu erzählen, ne, ist das schon mit der Beste.
Also ich fand den Film wirklich gut. Fand ich ihn
Sehr gut.
sehr gut? Lässt sich drüber streiten. Würde ich ihn nochmal gucken? Vielleicht.
Okay, aber jetzt, vielleicht ist da der Vergleich. Ist er so gut wie Guardians? Weil ich glaube, der Film ist, und da kann ich vielleicht jetzt mal einen Abschluss machen. Ich finde den Film nicht so gut, wie was James Gunn mit Guardians macht. Aber ich finde ihn trotzdem noch sehr, sehr gut.
Ich glaube, okay, dazu muss man wissen, ich bin kein Sci-Fi-Mensch. Ich mag Sci-Fi überhaupt, also überhaupt nicht. So Space interessiert mich nur in dem Kontext von echtem Leben und dann war es das auch schon so. Deswegen hat mir Guardians of the Galaxy damals nicht so geschmeckt, weil ich ihn, glaube ich, ganz witzig fand, aber er war halt, der war so Sci-Fi abgespaced. Ne? Also Guardians of the Galaxy ist super spacey, so, ne? Und tatsächlich, ich mochte The Suicide Squad lieber als Guardians of the Galaxy, wobei ich da halt nicht darüber sprechen kann, ob er jetzt rein filmisch besser war oder so, sondern er war für mich als Nicht-Comic-Mensch, der auch kein Sci-Fi mag,
Na gut, dann hat man dich aber auch echt nicht erwischt.
aber hat man ja doch irgendwie dann. Also oder meinst du mit
Gar
Guardians?
nichts.
Ja, nee, da bin ich wirklich nicht die Person, die das gucken sollte. Aber ich sage ja gar nichts gegen Guardians. Ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist oder so. Das
Nein.
glaube ich auch nicht. Und ich fand Groot, Baby Groot sehr cute. Falls das irgendwas Positives sagen kann. Aber ich muss wirklich sagen, dass The Suicide Squad ist ein Film, den kann man gerne gucken. Man geht auf so eine kleine Heldenreise mit denen.
Schurkenreise sind keine Helden.
Ja, aber es sind ja schon irgendwie Helden.
Sind keine Helden.
Das sind Totalhelden.
Dann.
Machen Sie in dem Film irgendwas, was bösig ist?
Naja, die reden, also die spielen zumindest mit den Gedanken darüber, ne? Aber ja, also Peacemaker ist jetzt zum Beispiel ein Schurke, dann gibt es einen von den Guardians, sage ich schon, von dem Suicide Squad, der die auch aktiv direkt am Anfang ja verrät. Dann sind sie teilweise manchmal feige, manchmal egoistisch.
Okay, aber gegen Ende entscheiden sie sich aus eigenen Dingen gegen ihre Anweisung zu gehen, um Menschenleben zu retten.
Und das fand ich auch nicht so gut. Aber das ist mein Ding, dass ich das nicht so gut fand. Nicht alle. Lass doch trotzdem einen weggehen. Einer sagt von denen so, leck mich am
Aber ich
Arsch.
fand das vor allem ganz irgendwie ganz cool, ehrlich gesagt. Weil es so für mich die Heldenreise abgeschlossen hat.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich dachte vorhin, das sind immer noch super Schurken.
Ja, natürlich sind super Schurken, aber gleichzeitig. Okay. Dazu muss man aber auch dazu wieder sagen, sie sind ja trotzdem gegen ihre Autorität gegangen.
Stimmt, vielleicht macht Super Schurken einfach nur aus, von wegen, dass sie machen Lecco Mio.
Ja,
Leck mir
dass sie
die
einfach sagen,
Stiefel.
so, fuck you, ich
Ja.
mach, was ich will.
Ja.
Wenn ich jetzt diese Menschenleben retten will und dich das nervt, ja dann fuck you, Mann. Weißt du, was ich meine? Also sie, ich fand, deswegen fand ich es auch so cool, dass sie das gemacht haben. Weil sie sind irgendwie trotzdem immer noch gegen das System gegangen, aber in dem Moment halt trotzdem von unserer moralischen Perspektive her waren sie die Guten. Und das hat ja auch schon wieder so eine Moraldebatte aufgeworfen und irgendwie halt so eine Frage aufgeworfen, was ist böse
Ja.
überhaupt? So, weil das ist ja auch etwas, womit der Film spielt. Wallace wird
Voila. Ich weiß
Waller?
nicht, wo.
Wallace.
Es gibt einen Witz in dem Film, dass sie eine Charakter andauernd Namen durcheinander bringt. Und ich habe das Gefühl, du spielst diesen Gag gerade komplett weiter.
Also Wallen?
Voila! Das ist
Walla?
Waller. Sehe ich kein.
Also Waller.
Waller. Amanda
Also,
Waller.
okay, Waller. Amanda Waller wird ja von der ersten Sekunde an als der böseste Charakter gezeigt.
Ja.
Und das Ende spielt damit ja. Und deswegen mochte ich das Ende auch gerne. Waller als gute Person vom System ist schlimmer als die Schurken im System.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Es gibt einen richtig guten Comic, das ist vielleicht mein Comic-Tipp, um euch mal herauszuschmeißen, falls ihr doch mal wieder lesen willst. Ich muss ja ab und zu
Wallace.
meine Wallace und Gromit.
Wallace.
Ich muss ab und zu meine Nerd-Credits rausholen, sonst muss ich meinen Nerd-Pass abgeben. Es gibt einen Comic, der heißt Modok's 11, glaube ich. Da geht es darum, dass Modok ein paar Schurken braucht, um bei einer anderen bösen Organisation einzubrechen und da was
Was ist,
rauszuholen.
wenn jemand Modok
Artefakt.
nicht kennt?
Modok ist
Er
der.
ist so ein komischer Roboter-Typ.
Modok ist so ein fliegender Kopf, so ein Supergenie, so ein Superwissenschaftler von der bösen Marvel-Organisation AIM, Advanced Idea Mechanics. Und wie gesagt, er braucht ein paar Superschurken, ist auch egal, um ihn da MacGuffin rauszuholen. Und dadurch, dass er nur Superschurken angeheuert hat, stechen die sich alle immer die gegenseitig derbe in den Rücken und sind alle nur noch auf ihren eigenen Profit aus. Und da wird sich hinten und hinterrücks verraten, auch wenn es eigentlich unschlau ist, auch wenn die sich teilweise auch in schlechtere Situationen bringen. Aber einfach weil es Schurken sind, sie können nicht anders, als quasi andauernd Dicks zu sein und feige zu sein und egoistisch zu sein und so. Und was ich nur sagen will, Disney ruft mich an, vielleicht sollten wir Modok's 11 als so Ocean's 11 nur mit Superschurken und furchtbar umsetzen.
Ja, das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt, dass sie sich auch gegenseitig ab und zu mal angeschissen haben. Haben sie irgendwie in diesem Film kaum gemacht.
Außer halt den einen, wo du schon gut analysiert hast, okay, das ist der, den
Ja,
man
der war aber
anscheißt.
von Anfang an
Okay.
die Toilette.
Genau.
Also der sieht also alles, ne? Und deswegen ich, ja.
Apropos
Ja,
Toilette,
genau,
ich
du
will
wolltest
jetzt auch
gerade
gleich
zur
auf
Toilette
Toilette,
gehen.
aber will euch noch mit den Hinweis hinterlassen, hier Spotify und oder 5 Sterne, iTunes, dies, das, was man halt immer so erzählt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr eine Tasse wollt, schreibt irgendjemanden, schreibt Filme zum Dessert von mir aus. Ja, und danke für diese nette Date Night im
Es hat Spaß gemacht. Danke, dass du mich zum Kino ausgeführt hast.
Im
Mit Recliners.
schmuggeligen Recliner-Saal, Kinosaal 2 in Hamburg-Wandsbek.
Willst du ihnen direkt unsere Adresse geben?
Wieso sollen sie doch von Hamburg, sollen sie doch mal vom Kinosaal 2 zurückverfolgen, wo wir wohnen?
Ja, können Sie sich ja schon denken. Wir sind fünf
Okay.
Stationen gefahren,
Fröhliche Detektivarbeit.
du.
Bis zum
Und
nächsten Mal.
danke und ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Wir gehen jetzt schlafen.
Ja, ich hoffe, ihr habt das Abend gehört, sonst ist das awkward. Ciao,
Awkward!
ciao.
Wallace.